Hallo bei 50 über 50. In diesem Podcast geht es um die zweite Lebenshälfte. Hier hörst du persönliche Geschichten und Gespräche mit ExpertInnen rund um die großen Themen des Älterwerdens. Meinen heutigen Gast muss ich wohl den wenigsten vorstellen. Bas Kast. Das berühmteste Buch des Wissenschaftsjournalisten ist der Ernährungskompass. Gerade arbeitet er an einem Kompass zu Nahrungsergänzungsmitteln, den ich mit Spannung erwarte. Er hat einen Kompass zur mentalen Gesundheit geschrieben und aktuell hat er einen kleinen Band über die Volksdroge Nummer 1, den Alkohol, herausgebracht. Darüber sprechen wir heute, denn zum gesunden Älterwerden ist der, ja sorry, am besten vollständige Verzicht auf Alkohol enorm wichtig. Ich wünsche euch, dass ihr aus diesem Gespräch mit Mut zu einer Veränderung herausgeht. Viel Spaß mit Bas Kast. Bas, ich freue mich sehr, dass ich bei dir sein darf. Vielen Dank.
Sehr gerne, Stefanie.
Ja, wir reden in diesem Podcast über das Älterwerden. Du hast die 50 auch gerade überschritten.
Ja.
Wie hast du den Schritt erlebt für dich?
Ja, nicht so schlimm als den Schritt von 29 auf 30, wo ich wirklich das Gefühl habe, jetzt bin ich alt, jetzt gelte ich nicht mehr als Jugendlicher, jetzt hat man nicht mehr diese jugendliche Narrenfreiheit, wo alle einen für ein Genie halten und so weiter und Talent und so. Jetzt musst du echt delivern. Mhm. Jetzt ist nicht mehr Talent, sondern jetzt musst du zeigen, hier hast du es wirklich drauf oder nicht. Das war für mich der größte Einschnitt. Jetzt 50 werden, fand ich jetzt unspektakulär.
Okay. Gibt's denn irgendwas, was sich geändert hat mit dem 50-Werden tatsächlich? Also vielleicht auch ganz platt rein körperlich?
Naja, ich merke schon so über die Jahre, aber das hat natürlich nichts mit der Zahl 50 zu tun, aber so über die Jahre, dass so meine Energie, auf die ich sehr viel Wert lege, wie die meisten von uns, dass die so ein bisschen nachlässt. Also ich habe nicht mehr, dass ich 12 Stunden am Tag arbeiten kann, so wie das mit 20 war. Da konnte man mich erschießen und ich wäre am nächsten Tag wieder aufgestanden. Und das merke ich natürlich schon. Ne? Ich mache auch zum Beispiel so Krafttraining und ich merke, dass also das Muskelwachstum hält sich in Grenzen und die Kondition nimmt nicht unbedingt so viel mehr zu wie früher. Aber ich meine, insgesamt halte ich mich noch halbwegs fit.
Mhm. Und hast du trotzdem irgendwie, weil viele Leute haben mit 50 ja ein bisschen ein Thema, gibt es so für dein persönliches Älterwerden so um die 50 herum irgendwelche Schlagworte, die dir einfallen?
Nein, also mit dem Älterwerden, glaube ich, hat das nicht so zu tun, obwohl mich das Thema Älterwerden natürlich sehr beschäftigt und ich alles dafür tun möchte, möglichst gesund alt zu werden, ne? wie die meisten von uns. Aber ich kümmere mich besonders viel drum, was die ganzen Themen in meinen Büchern betrifft, mit Ernährung, jetzt zum Beispiel auch mit Supplements, was mich sehr beschäftigt, oder meinetwegen auch Alkohol. Aber was so meine Psyche betrifft, spielt mehr eine Rolle, denke ich, die Tatsache, dass ich zum Beispiel Vater geworden bin in den letzten 10 Jahren von 3 Söhnen. Und das ändert natürlich sehr viel so in deiner Haltung zum Leben, finde ich. Also wo es viel weniger um mich geht, um meine Gefühle auch. Das ist einfach nicht mehr so wichtig. Zum Beispiel, es spielt auch beim Alkohol eine Rolle. Viele Leute sagen ja dann, was ist mit Spaß, Bas? Zum Beispiel Spaß finde ich nicht so irre wichtig in meinem Leben.
Mhm.
Ja, vielleicht als Jugendlicher. Ich finde, Kinder haben Spaß. Ja, die gucken ja auch, die messen alles danach, wie viel Spaß es macht. Wenn die Brokkoli nicht schmeckt, werden die einen Teufel tun und Brokkoli essen. Und wenn Schokolade schmeckt, ja, dann her damit. Natürlich, das macht Spaß. Oder wenn eine Aktivität keinen Spaß macht, dann werden die einen Teufel tun und das tun. Die machen das, die fangen nicht an zu trainieren. Also die werden sich nicht unten in den im Keller, habe ich so ein paar Gewichte, hinbegeben und dann Gewichte stemmen. Das machen die nicht. Ich mach das. Weil für mich dieser unmittelbare Spaß keine große Rolle in meinem Leben spielt. Ich tue Sachen, die ich wichtig finde. Und dieses Gefühl so, tue das, was du richtig findest und was vielleicht auch auf lange Sicht vernünftig ist, das hat viel mehr sozusagen Gewicht bekommen in meinem Leben. Auch vor allem, indem ich Vater geworden bin, wo es ja einfach wirklich um Sachen auch wie Verantwortung und Pflicht geht. Also zum Beispiel auch beim Thema Alkohol, wo es einfach nicht mehr darum geht, wie wichtig das jetzt ist, ob mir der Alkohol schmeckt. Ja, der schmeckt mir. Aber wo es zum Beispiel wichtiger für mich ist, meinen Kindern das nicht vorzuleben, dass ich jeden Tag oder jede Woche eine Flasche Wein öffne, von der ich jetzt weiß, dass es eben nicht so gesund ist, wie man früher dachte. Mhm. Also das sind zum Beispiel, glaube ich, die mich, wie ich mich verändert habe, so mit dem Älterwerden, was teils an dem Älterwerden liegt, aber teils eben auch, dass in diesem Älterwerden, dass da Veränderungen kommen, wie du wirst Vater, solche Sachen.
Du hast gerade ein Buch geschrieben über den Alkohol, beziehungsweise darüber, dass du keinen Alkohol mehr trinkst und warum. Und gleich zu Beginn gibt es so eine These, die ist, glaube ich, nicht von dir, aber das sagt man so, dass es im Grunde so eine gesellschaftsfähige Droge ist und wenn du die nicht nimmst, musst du dich rechtfertigen, also im Gegensatz zu allen anderen Drogen. Warum hat es Alkohol geschafft, so gesellschaftsfähig zu werden?
Das weiß ich nicht genau, woher diese Tradition kommt. Ich meine, es hat eine jahrtausendelange Tradition. Und das hat im Grunde Tabak auch. Und da ist es gelungen, auch wirklich klar zu machen, dass das keine so sonderlich positive Tradition ist, sondern dass Rauchen insbesondere schädlich ist. Beim Alkohol, ich weiß nicht, warum das so tiefgreifend ist. Ich denke erstens einmal, Alkohol kommt, muss man wissen, überall in der Natur, auch in geringen Mengen vor. Also wir haben uns wahrscheinlich nicht, wir können nicht umsonst wahrscheinlich Alkohol körperlich abbauen und als Energie, als Kalorien nutzen, weil es vorher so viel vorkommt, zum Beispiel in Nektar oder in vergärenden Früchten. Und viele Tiere können das auch. Mhm. Sehr simple Tiere können das, also Wespen, die uns dann entsprechend im Biergarten auf die Nerven gehen, können das. Und sogar eine Taufliege hat, eine ganz kleine Taufliege, hat einen Alkoholsensor. Und dann denke ich, kommt hinzu, also es ist sehr tief verankert. Und dann kommt hinzu, dass wir seit Jahrtausenden natürlich Bier und Wein machen. Und es nicht zuletzt auch im Mittelalter so eine Zeit gab, wo man lieber Bier und Wein trank, statt verunreinigtes Wasser. Was uns zeigt, dass eben Alkohol Zellen tötet, also es tötet Bakterien, deshalb, das Wasser war ja mit Bakterien verunreinigt, die dann krank machten, diese Bakterien. Und Alkohol kann diese Bakterien töten, diese Bakterienzellen. Und das heißt, es kann erstens dann auch die günstigen Bakterien in unserem Darm teilweise töten. Aber man muss dann natürlich auch damit rechnen, dass Alkohol in gewisser Weise ein Zellgift ist. Und wir bestehen ja auch aus Zellen. Und vielleicht aus dieser Tradition heraus, dass es eben auch mal ganz normal war, dass auch Kinder so verdünntes Bier und so weiter getrunken haben, ist das, und dann verbunden natürlich auch mit den entsprechenden Festen, Oktoberfest, Weinfeste, hat das eine tiefe Verankerung in insbesondere so der europäischen Kultur gefunden, wo auch besonders viel getrunken wird, im Vergleich zu anderen Regionen der Welt, zum Beispiel im Islam nicht. Mhm. Ja, also.
Jetzt schreibst du ja im Buch nicht über schweren Alkoholmissbrauch, sondern du gehst von einem moderaten Konsum aus. Kannst du den mal definieren?
Ja, moderater Konsum, das ist natürlich wirklich eine Definition, weil da hat jeder unterschiedliche Vorstellungen. Man kann auch argumentieren, dass was früher als moderat galt, ist es inzwischen nicht mehr, wenn man sich die gesundheitlichen Effekte anguckt. Aber für gewöhnlich spricht man so von 1 bis 2 Gläsern, also ein kleines Glas Wein von, sagen wir, 120, 130 Milliliter oder so. Oder ein kleines Glas Bier oder kleine Flasche Bier von, das sind dann so um die 330 Milliliter ungefähr. Davon 1 bis für Männer 2 Drinks täglich. Das gilt als moderater Konsum.
Du sprichst gerade schon Männer an. Männer und Frauen verstoffwechseln den Alkohol auch unterschiedlich. Kannst du das mal erklären?
Ja, das ist eine der wenigen Fälle. Natürlich sieht man diese Unterschiede öfters, aber eigentlich eine der wenigen klaren Fälle in der so Ernährungsforschung, wo du wirklich sagen kannst, ja, macht das einen Unterschied, ob Mann oder Frau. Und das liegt an unterschiedlichen Sachen. Erstens mal am Abbau, der physiologisch bei den Frauen vielleicht weniger schnell vonstatten geht und weniger gut, aber mehr noch auch das Körpergewicht, das im Schnitt zumindest bei Frauen geringer ist, sodass du also mehr Alkohol, wenn ein Mann und eine Frau die gleiche Menge Alkohol trinken, wird das bei Frauen im Schnitt von weniger Körper verdünnt, wenn man so will. Mhm. Und noch ein ganz, ganz wichtiger Punkt ist, dass Frauen, also dass man sieht, dass schon so ein moderater Konsum, und das ist eigentlich schon bei erschreckend wenig Alkohol, das Brustkrebsrisiko erhöht ist, wovon natürlich vor allem Frauen betroffen sind und Männer so gut wie gar nicht.
Mhm. Und bei Männern das Darmkrebsrisiko, oder?
Bei Männern und Frauen ist das Darmkrebsrisiko erhöht. Und zwar schon also bei relativ wirklich weniger als moderaten Mengen. Nämlich man sieht dieses messbar erhöhte Krebsrisiko, was Brustkrebs und Darmkrebs betrifft, schon so ab drei bis sechs Drinks pro Woche.
Mhm. Ja, guck mal. Deswegen gibt's auch keine Empfehlung für eine unbedenkliche Menge Alkohol, ne?
Nein, das ist eben genau das Krebsrisiko, also so ganz vereinfacht. Als Faustregel kann man sagen, dass also sehr pointiert runtergebrochen im Grunde jeder Schluck Alkohol das Krebsrisiko erhöht. Aber es ist natürlich ein bisschen so wie mit Zigaretten, wo es mittlerweile auch direkte Vergleiche gibt. Wenn du jetzt ein, zwei Zigaretten die Woche rauchst, dann wird sich das kaum messbar auf dein Krebsrisiko auswirken. Und ähnlich ist das auch bei Alkohol. Übrigens, hier gibt es auch direkte Vergleiche. Also wenn man versucht, zum Beispiel, britische Forscher haben das in einer Studie gemacht und diese Vergleiche hinken immer so ein bisschen, aber es ist auch sehr plastisch irgendwie, weil viele Leute wissen natürlich, oder jeder weiß, dass Zigaretten das Krebsrisiko erhöhen, aber viele wissen das nicht. Also zum Beispiel, es gibt eine WHO-Umfrage, die zeigt, dass in europäischen Ländern nur 21% der Frauen überhaupt wissen, dass moderater Konsum, Alkoholkonsum, das Brustkrebsrisiko erhöht. Das heißt, 4 von 5 Frauen wissen das nicht. Und hier haben diese britischen Forscher mal so einen Vergleich gezogen und gefragt, wie viele Zigaretten stecken eigentlich in einer Flasche Wein? Mhm. Und kam, was das, die Erhöhung des Krebsrisikos betrifft. Mhm. Und kam dann auf die Zahl rein so statistisch, wenn man so einen statistischen Vergleich macht, von 10 Zigaretten für Frauen, 5 Zigaretten bei Männern. Und dieser Unterschied rührt wieder von dem erhöhten Brustkrebsrisiko. Mhm. Also 10 Zigaretten in einer Flasche Wein, das ist schon ordentlich.
Jetzt habe ich in deinem Buch aber auch gelesen, dass für Frauen in den Wechseljahren tatsächlich unter Umständen ein Stoff, der im Rotwein ist, gesundheitsfördernd sein kann. Ist das richtig?
Ja, ich weiß gar nicht, wo du das her hast, weil das kommt in meinem neuen Buch über Supplements vor. Das, also,
vielleicht habe ich auch ein Gespräch schon gehört.
Da muss ich das irgendwo gesagt haben. Also, es gibt einen Stoff im Rotwein, Resveratrol, sehr berühmt geworden, weil es dann irgendwann als Anti-Aging-Stoff gehandelt wurde. Und insbesondere Rotweintrauben haben das in der Schale. Und von der Schale geht es dann bei der Vermostung, geht es bei der Vergärung in den Wein über. Die Mengen sind sehr, sehr gering. Also in Studien gibt man Leuten in der Größenordnung von 200 Milligramm oder 500 Milligramm Resveratrol. Während im Wein ist das im einstelligen Bereich, also 1, 2, 3 Milligramm, ich weiß nicht genau, pro Flasche Wein oder pro Liter Wein. Also sehr, 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 sehr gering. Viel geringer, als was man in Studien verwendet. Das heißt, man müsste ein ganzes Fass Wein trinken, um auf die Mengen zu kommen, die man in Studien sieht, zum Beispiel bei Frauen in der Menopause. Und hier hat sich in einer seriösen Studie gezeigt, es ist eine australische Forschergruppe, dass Resveratrol als Supplement, also nicht vom Rotwein, ist viel zu wenig, wie gesagt, aber als Supplement in dieser höheren Dosis eventuell ein bisschen bei, unter anderem bei Osteoporose günstig wirken kann. Insofern, also Osteoporose ist also das Sinken der Knochendichte, der Knochenerweichung, wovon gerade viele Frauen betroffen sind, nach der Menopause. Und hier könnte es eventuell ein bisschen helfen und die Knochendichte erhöhen. Und das müsste noch von anderen Forschergruppen bestätigt werden. Ansonsten bin ich sehr, sehr skeptisch, wie die allermeisten Altersforscher, ob Resveratrol wirklich überhaupt eine Anti-Aging-Substanz ist. Also in den rigorosesten Tests, die man in diesem Fall mit Mäusen macht, mit Menschen, kann man das nicht machen. Die leben viel zu lange, um das zu testen. Aber es gibt ein sehr, sehr rigoroses Testprogramm in den USA, nennt sich Interventions Testing Program, das rigoroseste Anti-Aging-Programm, das es gibt. Und da ist Resveratrol als Anti-Aging-Substanz durchgefallen.
Okay, also machen wir besser Kraftsport.
Genau, also Kraftsport, Ausdauersport, gesunde Ernährung, Schlaf, Anti-Stress-Maßnahmen, das sind weitaus bessere Longevity-Maßnahmen, ja, als Resveratrol.
Du hast gesagt, dass das Weglassen von Alkohol bei dir persönlich den größten Effekt auf deine Gesundheit oder dein Wellbeing hatte.
Alkohol?
Ja, also weglassen.
Nein, das habe ich nie behauptet. Also okay. das möchte ich. Also es gibt natürlich Leute, die das so empfunden haben. Mhm. Meist sind das Leute, die ordentlich gebechert haben.
Okay.
Also Leute, die auch so, ich meine, es gibt ja auch ein ganzes Genre von Suchtliteratur, nicht? Mhm. Leute, die wirklich sich unter den Tisch getrunken haben und wirklich schwer abhängig und alkoholkrank waren, dass die dann enorm profitieren und sagen, das war die beste Entscheidung meines Lebens und mein Leben hat sich radikal verbessert. Mhm. Das ist vollkommen klar. Mhm. Ich habe nie so viel, leider könnte man sagen, von dem Gesichtspunkt, nie so viel getrunken, dass ich jetzt so massive Verbesserungen an meinem eigenen Körper gespürt hatte. Viele Leute, die auch nicht so irre viel trinken, berichten schon davon. Also zum Beispiel, dass sie viel besser schlafen.
Mhm.
Und jeder weiß natürlich, wenn er besser schläft, insbesondere wenn er schon mal Kinder, wenn er Kinder hat, dann weiß er, wie, was das für einen Unterschied macht.
Ja, ja, das stimmt allerdings. Das stimmt.
Weil wenn du hast am Tag dann mehr Energie, du kannst dich besser konzentrieren, du fühlst dich einfach, bist einfach ein anderer Mensch. Und insofern, das zeigt sich bei vielen Leuten und auch in Studien letztlich, dass eben Alkohol ist kein gutes Schlafmittel, obwohl es so beim Einschlafen so ein bisschen hilft. Das täuscht ein bisschen. Es liegt daran, dass Alkohol sediert.
Mhm.
Alkohol wirkt sedierend, wie ein echtes Sedierungsmittel. Also ich weiß nicht, es war vor 2 Jahren oder so, eine Darmspiegelung und dann bekommt man das Narkosemittel Propofol.
Ich hörte davon.
Genau. Und Propofol ist super angenehm. In ein paar Sekunden bist du bewusstlos und danach, nach einer halben Stunde, wenn du wieder aufwachst, bist du halbwegs wieder fit.
Mhm.
Also sehr angenehmes Narkosemittel. Und auf sehr, sehr einfach runtergebrochen wirkt Alkohol exakt so, aber noch auf viel mehr Botenstoffe im Gehirn, aber auch auf exakt den Botenstoff oder den Rezeptor, also die Andockstelle im Gehirn, wie eben Propofol.
Okay.
Also es ist ein Sedierungsmittel und das ist aber nicht dasselbe wie Schlaf, nicht?
Mhm.
Schlaf ist ein sehr komplexer gehirnphysiologischer Vorgang. Wir beginnen ja in unterschiedliche Schlafstadien.
Mhm.
Das Gehirn ist nicht sediert. Sediert heißt, dass die Aktivität des Gehirns sehr stark runtergefahren wird.
Mhm.
So, dass du irgendwann auch dein Bewusstsein verlierst. Wir verlieren zwar das Bewusstsein, aber tatsächlich ist beim Schlaf die Hirnaktivität unter Umständen genauso hoch wie in einem Wachzustand.
Mhm.
Also insbesondere kennen wir das vom REM-Schlaf, nicht im Rapid Eye Movement, im Traumschlaf, wenn wir besonders intensiv träumen. Das heißt, das hat nichts mit Sedierung zu tun, sondern es gibt diese Schlafarchitektur mit den verschiedenen Phasen etc. Und die wird von Alkohol eher gestört durch diese Sedierung. Und das heißt, man hat vielleicht das Gefühl, weil man so sediert ist, dass man besser einschläft, aber tatsächlich stört es eher den Schlaf.
Werbung. In diesem Podcast spreche ich über gesundes Älterwerden. Heute ist Avea mein Partner und das passt ganz wunderbar. Avea hat sich dem Thema Longevity verschrieben und hat sich zur Aufgabe gemacht, dabei zu helfen, dass Menschen energievoll und gesund älter werden. Avea kommt aus der Schweiz und hat sich von dort aus mit höchsten Produktionsstandards, Reinheit und Qualität zum Marktführer für Nahrungsergänzungsmittel im Bereich Longevity in Europa gemacht. Die Formulierungen zielen auf Zellgesundheit und Langlebigkeit ab und wurden zusammen mit führenden Longevity-Wissenschaftlern entwickelt. Das Vitality Bundle von Avea besteht aus 2 Produkten, NMN und Booster. Beide wirken auf den wichtigen NAD+-Speicher in unserem Körper, der je älter wir werden, immer weiter abnimmt und somit Alterungserscheinungen fördert. Auch Rauchen und Alkoholkonsum sowie andere ungesunde Lebensstilfaktoren können ihn negativ beeinflussen. Gesunder Lifestyle mit guter Ernährung, Sport und ausreichend Schlaf können ihn positiv beeinflussen. NMN kann zusätzlich den NAD+-Speicher auffüllen und der Booster den Abbau verhindern. Wenn ihr das Vitality Bundle mal ausprobieren möchtet, darf ich euch 15% auf euren ersten Einkauf schenken. Einfach beim Checkout den Code 5050 eingeben, alles als Ziffer. Danke an meinen Werbepartner Avea Live für die Unterstützung dieses Podcasts. In dieser Folge habe ich auch noch einen zweiten Werbepartner. Mein heutiger Werbepartner ist Ancient & Brave. Die meisten von uns haben wahrscheinlich gehört, dass Kollagen mit dem Alter abnimmt. Aber wusstet ihr, dass das richtig viel ist? Untersuchungen zeigen, dass wir in den ersten 5 Jahren nach der Menopause bis zu 30% des Kollagens unserer Haut verlieren können. Unser Körper braucht aber Kollagen, damit wir die Gesundheit unserer Haut, Haare und Nägel erhalten. Viel wichtiger aber noch, um die Gesundheit von Muskeln, Gelenken und Knochen zu sichern. Hier kommt True Kollagen von Ancient & Brave ins Spiel. Es ist ein Pulver, das ich mir jetzt morgens in meinen Kaffee gebe. Und da es völlig geschmacks- und geruchlos ist, lässt es sich unglaublich einfach in jedes Getränk oder Essen geben. Es besteht aus hydrolysierten Kollagenpeptiden des Typs 1, sodass es leicht vom Körper aufgenommen wird. Und ich persönlich habe einen echten Unterschied in meiner Haut festgestellt, seit ich es täglich einnehme. Tatsächlich zeigte eine kürzlich durchgeführte, unabhängige klinische Studie eine 76-prozentige Verbesserung der Hautfeuchtigkeit und eine 31-prozentige Verringerung der Gesichtsfalten nach nur 12 Wochen. Das kann ich bestätigen. Ich habe sogar neulich ein Kompliment für meine schöne Haut bekommen. Das habe ich natürlich gerne gehört. Ich liebe auch den Kollagen-Kakao von Ancient & Brave. Bei mir hilft er super gegen das Nachmittagstief. Ancient & Brave sind aber nicht nur Experten für Kollagen, sondern zeichnen sich auch durch ihr Engagement für Nachhaltigkeit aus. Sie sind stolze Mitglieder von 1% for the Planet, was bedeutet, dass 1%-Satz ihrer Verkäufe direkt an Umweltprojekte geht. Tatsächlich spenden sie aber 2% ihrer Verkäufe, weil sie sich darüber hinaus engagieren möchten. Alles nachzulesen bei ancientandbrave.de/planet. Das Beste kommt natürlich zum Schluss. Wenn ihr Ancient & Brave mal ausprobieren wollt, schenkt euch der Code 50 über 50, ich schreibe es nochmal in die Shownotes, satte 20% Rabatt. Es gibt übrigens auch Kollagen Matcha. Werbung Ende.
Aber da gibt es ja auch andere Dinge, die man tun kann, ne? Also um den Schlaf zu fördern. Was wäre dann jetzt, wenn man zum Beispiel in der Gewohnheit ist, abends immer zum Runterkommen ein Glas Wein zu trinken oder ein Bier? Was kann man denn alternativ machen? Wie kann ich diese Gewohnheit ersetzen?
Ja, ich glaube, wichtig beim Schlaf ist, mit dem ich ja auch zu kämpfen habe, insofern interessiert mich das Thema, ist, dass der Schlaf beginnt im Grunde schon am Morgen. Mhm. Es ist zum Beispiel hilfreich, um sozusagen diese innere Uhr einzustellen, die eben auch morgens schon gesetzt wird, so eine Art Timer, der losgeht im Innern, der gesetzt wird von viel Licht, von hellem Licht. Das heißt, wenn du morgen schon möglichst bald nach dem Aufstehen rausgehst und einen Spaziergang an der frischen Luft machst, statt sofort in irgendein dunkles Büro zu begeben, was natürlich viele von uns müssen, nicht? Was doof ist, aber es ist eben nicht gut für den Schlaf, weil dieser innere Timer nicht gesetzt wird. Der Körper fragt sich im Grunde, da ist immer noch Nacht. Das ist so wenig Licht, dass das Gehirn im Grunde nicht registriert, ob es jetzt noch Nacht oder Tag ist. Und das ist also, damit fängt das schon an. Licht, Bewegung am Tag, viel Licht am Tag, besonders morgens, aber auch über den Rest des Tages, so viel man eben abkriegen kann. Das ist schon mal sehr wichtig. Und dann auch Bewegung natürlich, auch schon allein, um Stress abzubauen. Du kannst also wirklich, wenn du gestresst bist, auch wirklich das sehr gut körperlich abbauen, also wenn du eine kleine Joggingrunde machen kannst oder ein kleines Krafttraining oder irgendwie andere Übungen, Yoga oder so, also irgendwas, um deinen Stress abzubauen, das hilft natürlich. Und dann gibt's viele Sachen, die beim Schlaf helfen, angefangen von Supplements, die ich jetzt ausführlich recherchiert habe, wie zum Beispiel Magnesium, für manche kommt vielleicht auch Melatonin in Frage oder L-Tryptophan oder so etwas. Darüber können wir irgendwann nochmal ausführlich reden. Aber dann auch so ganz einfache Sachen wie ein kühles Zimmer, nicht? Also wir wissen zum Beispiel, dass die Körpertemperatur im Schlaf so um einen Grad, mindestens 1 Grad Celsius sinken muss, damit man gut ein- und durchschlafen kann. Und deshalb hilft ein kühles Zimmer. Und es hilft auch schon nachweisbar, dies hat man auch in schönen Reviews, Meta-Analysen nachgewiesen, dass wenn du ungefähr 1,5 Stunden vorher ein heißes Bad nimmst oder eine Sauna oder eine heiße Dusche, dann hilft das auch, weil in diesem Fall dein Körper wird erhitzt und es fließt jetzt mehr Blut in die Peripherie, also in deine Hände, deine Arme, Beine, in die Ohren wahrscheinlich oder was auch immer und gibt also versucht, diese überschüssige Hitze abzugeben, sodass der Körper runterkühlt. Und dieser Vorgang setzt sich dann fort, sodass der Körper runter, eben unter diese normalen 37 Grad so ein bisschen runter geht. Und das hilft dann, diese Abkühlung hilft dann beim Einschlafen.
Auch total gut wahrscheinlich für Frauen in den Wechseljahren, die nachts Hitzewallungen kriegen, oder?
Ja, ich glaube, bei den Hitzewallungen, ich bin mir nicht sicher, ob diese Methoden bei Hitzewallungen helfen, weil die können ja schon wirklich brutal werden. Und ja, da müsste man wirklich sowas wie eine Hormonersatztherapie ins Auge fassen, wo die dann wirklich, die dann wirklich helfen kann.
Und hast du dann trotzdem, wenn jetzt so dein Arbeitstag vorbei ist und vielleicht die Kinder im Bett sind oder so, ist das dann so dein Ritual, dass du in die Sauna gehst oder eine heiße Dusche nimmst oder machst du noch irgendwas anderes?
Ja, also genau. Also ich habe wirklich auch mehr oder weniger bewusst sozusagen diesen für mich war ja Alkohol, also diese 2 Gläser, manchmal auch 3 Gläser Wein, insbesondere, ich komme ja auch aus einer Weinfamilie, also ich komme aus der Pfalz, mein Urgroßvater war Winzer. Also Wein war eine große Tradition bei mir in der Familie. Ich habe immer gern Wein zum Essen getrunken, aber das ist natürlich auch zu einem Anti-Stress-Ritual geworden. Also ich bin gestresst von der Arbeit, insbesondere wenn ich schreiben muss, bin ich wirklich auch so körperlich gestresst. Und es war einfach herrlich, es war angenehm. Dann so gegen 5, also ich fange relativ früh an und höre relativ früh auch auf, so gegen 5, 6, dann runterzugehen. Dann gibt's Abendessen mit den Kindern, meine Frau kommt nach Hause, ist gemütlich. Meine Frau ist fast immer sehr gut gelaunt und es macht Spaß, sie dann zu sehen. Und ja, und dann ein Glas Wein. Diese ganze Situation ist natürlich, wird dann so ein Entspannungsritual. Und ich habe mich dann, irgendwann, als ich mir da vorgenommen hatte, dann nicht mehr zu trinken, habe dann bewusst auch nach einem Ersatzritual gesucht. Und ich hatte schon mit Krafttraining angefangen und mache das jetzt sehr regelmäßig abends. Eben statt meinem Wein gibt es dann erstmal Gewichte stemmen und danach Sauna. Und das ist natürlich erstmal nicht so angenehm, gell? Da musst du erstmal diesen inneren Schweinehund überwinden. Wie es oft so ist bei diesen Sachen, die langfristig gut für dich sind. Also Fasten. Wer hat Lust darauf? Gesunde Ernährung. Arbeit, harte, fokussierte Arbeit. Das ist alles, sind so viele Jogging, wenn es kalt ist, ein Eisbad zum Beispiel. Oder selbst eine Sauna. Ich meine, manche finden es angenehm, aber irgendwann wird es auch nicht mehr so angenehm. All diese Sachen, die so ein bisschen unangenehm sind im ersten Moment, die aber langfristig gut für dich sind, nicht? Und umgekehrt, so unheimlich viele Sachen, die unmittelbar angenehm sind, Spaß machen, ja, Alkohol, Drogen, TikTok, Instagram Scrolling oder YouTube Quatsch gucken, Fernsehen zappen und so. Erstmal Spaß, Fast Food. Erstmal lecker, nicht der Hamburger mit Cola und so weiter. Couch Potato. Jetzt mal nicht rausgehen und joggen oder anstrengendes Training. Alles erstmal angenehm, aber so auf Dauer, erstmal, ich weiß nicht, auf Dauer fühlt es sich nicht gut an. Und es ist natürlich dann auch auf Dauer, langfristig ist es schlecht für dich. Und ja, und deshalb so ein Trick eben ist schon so ein bisschen sozusagen über diesen ersten Moment hinauszuschauen, zu gucken, okay, ja, es ist erstmal unangenehm, aber wie fühle ich mich in einer halben Stunde, in einer Dreiviertelstunde, wenn ich dann in der Sauna sitze oder da rauskomme? Und wenn man ein bisschen diesen Blick im Alltag so kultivieren kann, nicht? Also wenn ich das und das esse jetzt, das muss ja auch nicht immer sein, aber man ein bisschen so über diesen ersten Moment hinausgucken kann, ja, nach dem Joggen fühle ich mich besser.
Ja.
Okay, also mache ich's.
Ja. Aber es ist ja wahnsinnig schwer. Also bei mir ist es zum Beispiel, ich trinke auch seit 5, 6 Jahren keinen Alkohol mehr, aber weil mein Körper mir so eindeutige Signale gegeben hat, dass ich den einfach gar nicht mehr vertrage, dass es für mich überhaupt gar kein Opfer war, darauf zu verzichten. Ich habe auch nie viel getrunken, nie viel vertragen, aber jetzt geht's gar nicht mehr. Aber so deutliche Signale kriegen die wenigsten eigentlich von ihrem Körper, ne? Weil das so, naja, weil es halt eher Langzeitfolgen hat als kurzfristige.
Ja, ja, genau. Ne? Und es ist auch klar, dass also Leute, die sich für besonders trinkfest halten, die sind am meisten gefährdet, Alkoholiker zu werden, nicht? Weil sie eben nicht den Kater am nächsten Tag spüren. Sie spüren überhaupt keine negativen Effekte. Warum sollte man dann aufhören? Ich meine, dann ist der Alkohol nur scheinbar nur ein Plus, nur ein Gewinn.
Ja, Und das finde ich halt, ne, ich verstehe das, was du sagst, dass man an das langfristige Ziel denken soll, aber wir Menschen, wir ticken ja irgendwie anders. Gibt's denn da so Tricks, das zu überwinden, gerade wenn es darum geht, was wegzulassen? Ich finde, das ist ja oft, fühlt sich das dann auch wie eine Strafe an oder wie eine Einbuße. Gibt's irgendwas, was man an die Stelle setzen kann, was trotzdem wie ein Gefühl von einem kurzfristigen Gewinn vermittelt? Weißt du, wie ich meine? Um diese Zeit zu überbrücken, bis man wirklich verstanden hat, dass es besser ist, das zu lassen.
Ja, also erstens einmal, also ein paar Sachen kann ich werde die Frage beantworten, aber erstens einmal möchte ich sagen, dass manche Sachen sind hart. Und ich finde, wir sollten auch das mal ehrlich eingestehen und nicht immer sagen, dass alles Spaß machen muss. Ich habe so ein bisschen den Eindruck, dass bei vielen Leuten so eine Haltung vorherrscht, alles muss Spaß machen. Mhm. Nein, muss es nicht. Also natürlich gibt es verschiedene Grade hier, wie viel Menschen aushalten und wie viel Disziplin richtig ist oder nicht. Und wir könnten darüber diskutieren. Geht dieser Longevity-Freak namens Brian Johnson, geht er zu weit? Vielleicht, wahrscheinlich für die allermeisten, für ihn selber nicht. Gehen wir, viele von uns, umgekehrt zu weit mit dem unmittelbaren Spaß und denken wir oft zu wenig an unser langfristiges Glück und Wohlbefinden, auch unsere Gesundheit? Ich denke ja. Ich halte das für ein Problem, weil ich glaube, irgendwann zahlt man eine Rechnung. Irgendwann zahlt man entweder jetzt sofort eine kleine Rechnung oder später, wenn du dann Diabetes hast und abhängig bist von 5 Medikamenten und vielleicht eine Amputation droht oder so. Also Spaß, also ich finde, man sollte auch ein bisschen die Fähigkeit haben, das ein bisschen so zu überwinden und so ein bisschen. Vielleicht ticke ich hier anders, aber ich habe auch eine gewisse Lust. Ich empfinde eine gewisse Lust oder wenn man so will, Stolz dabei, wenn ich mich selber überwunden habe, weil ich diese Gewichte stemme. Ich habe da auch keine Lust drauf. Ich denke auch erstmal, nee. Und dann aber irgendwann bist du so ein bisschen darüber hinweggekommen, da hast du dir diesen inneren Schweinehund überwunden und dann fühlst du auch einen gewissen Stolz, dass du das geschafft hast. Mhm. Und das werden die allermeisten spüren, wenn sie das tun. Ich meine, man sagt ja auch, gibt diesen Spruch, in einem Jahr hättest du dir gewünscht, du hättest heute angefangen. Und genau so ist das natürlich. Mhm. Und deshalb versuche ich Leute oft auch dazu anzuregen. So, also und jetzt, um die Frage zu beantworten, kann man sich das leichter machen? Ich denke, wenn es dir wirklich wichtig ist, wenn du vom Alkohol loskommen willst, dann würde ich mir überlegen, zum Beispiel, in welchen Situationen trinke ich. Es kann ja sein, wie bei mir in Stresssituationen und dann wirklich überlegen, wie kann ich mir hier entgegenkommen und eine Alternativmethode finden, eine Strategie, diesen Stress in den Griff zu bekommen. Könnte Krafttraining sein, könnte Meditation sein, das könnte ein Gespräch mit einem Freund sein, das könnte irgendetwas sein. Meinetwegen ist es Schokolade in diesem Fall. Wenn du davon loskommen willst, ja, dann nimm lieber wobei dunkle Schokolade.
Über 80% würde ich sagen.
Die ist sowieso gut. Insofern ist das sozusagen ein Eigentor. Also eine Schokolade, ja, die darf dann auch von mir aus 70% sein, okay? Und versuch dir so entgegenzukommen. Oder, was ja auch bei vielen der Fall ist, dass sie in gewissen Situationen wie zum Beispiel, wenn sie mit ihren Freunden ausgehen oder Kollegen da sitzen, alle trinken und ja, jetzt wird's besonders schwer, okay? Jetzt hast du dich in die Situation begeben, wo es besonders schwer ist. Und man weiß das auch von Studien aus, von Studien mit Rauchern, die aufhören wollen, die ihren eigenen Willen, die ihre Willensstärke und Selbstdisziplin überschätzen. Die gehen dann öfters aus. Und dann, klar, die werden wieder rückfällig. Während Leute, die realistisch sind und sagen, hey, ich bin eigentlich schwach. Ich bin schwach, ich habe nicht so einen eisernen Willen. Und wenn ich in die Situation komme, dann bin ich mir nicht mehr so sicher, ob ich dann widerstehen kann. Und genau so ist es natürlich. Und diese Leute, die das einsehen, das zeigt sich in Studien mit Rauchern, die schaffen es dann auch länger, abstinent zu bleiben. Das heißt, ich will damit sagen, ist, meide dann in den ersten Wochen zumindest nicht Freunde, die einfach weiter bechern, die das nicht mitmachen. Ich meine, umgekehrt, umso hilfreicher ist es natürlich, wenn du es gemeinsam mit einem Freund machen kannst, nicht? Also meine Schwester zum Beispiel hat gerade letzte Woche zusammen mit ihrem Freund gefastet eine Woche. Was ja irre schwierig ist, eine Woche lang gar nichts oder fast nichts zu essen. Mhm. Natürlich geht das besser, wenn der Partner mitmacht.
Auf jeden Fall. Ich würde gerne zum Ende von dir nochmal 5 Tipps haben. Du beschäftigst dich ja mit allen Gesundheitsbereichen. Was sind deine 5 super Tipps für ein gesundes Älterwerden? Was sollte man beachten?
Ja, es gibt da auch nichts Neues unter der Sonne. Ich glaube, dass die wichtigsten beiden Sachen sind eine gesunde Ernährung, was insbesondere so eine pflanzliche Ernährung, viele unverarbeitete Pflanzen, nicht Gemüse, Obst, Vollkorn, Hülsenfrüchte wie Sojabohnen, Kichererbsen etc. plus Fisch. Mhm. Plus mehrmals Fisch die Woche, insbesondere so fettreicher Fisch mit Omega-3-Fettsäuren wie Lachs, Hering und solche Sachen. Es ist wahrscheinlich sozusagen in a nutshell die gesundeste Art und Weise, sich zu ernähren. Im Einzelnen ist es dann komplexer und du kannst auch ein bisschen Hühnchen essen etc. Mache ich auch. Aber das ist, denke ich, das Wichtigste plus Bewegung. Und niemand weiß, ist jetzt Bewegung wichtiger oder Ernährung. Es geht immer so ein bisschen hin und her, nicht? Ich glaube nicht, dass es sinnvoll ist, hier wirklich zu einem Ranking zu kommen. Es ist sehr schwierig, das auseinander zu, oder zu sagen, diesen Impact wirklich zu messen. Aber Bewegung, regelmäßige Bewegung, tägliche Spaziergänge schon von einer halben Stunde. Aber vielleicht auch ein bisschen Ausdauertraining und ein bisschen Krafttraining ist sehr, sehr wichtig, weil du zum Beispiel auch im Alter zum Beispiel an Muskeln verlierst, nicht etwas, was in radikaler Form als Sarkopenie bezeichnet wird. Mhm. Und ich habe eben Osteoporose angesprochen und einen Knochenschwund. Und Muskeln geben ja auch den Knochen einen Reiz. Das heißt auch für Frauen sehr wichtig, nicht? Also nicht nur für Männer mitten in der Muckibude oder so. Mhm. Sondern eben, wenn Frauen auch ein bisschen Krafttraining machen, dass dann auch die Knochen gereizt werden, stärker werden. Also das sind die beiden wichtigsten Sachen. Dann, um das zu bewerkstelligen, ich glaube, dass der Schlaf an sich ist wichtig, insbesondere für das Gehirn als Demenzschutz. Wir wissen auch, dass im Schlaf so gewisse Gifte herausgespült werden, regelrecht aus dem Gehirn. Aber ich glaube, mehr noch ist es, weil es dir einfach im Alltag so viel hilft, dich auch gesünder zu ernähren, auch ein bisschen zu trainieren, weil du so viel ausgeglichener bist. Du schaffst das nicht im unausgeschlafenen Zustand. Ich denke nicht unbedingt, dass Schlaf dein Leben absolut, wenn du ein bisschen weniger schläfst als der Schnitt oder so, dass das dein Leben verkürzen würde. Denke ich nicht. Die Daten sprechen nicht unbedingt dafür, auch wenn es nicht so gut ist für dein Gehirn. Insofern ist es trotzdem gut zu schlafen. Aber es ist vor allem wichtig, um das eben umzusetzen, was ich eben gesagt habe, Ernährung und Bewegung. Und dann damit zusammenhängend ist eben auch Stress, nicht, dass du ein bisschen insbesondere so Stress in den Griff bekommst. Wobei ich hier finde, Stress, hier gibt es auch tolle Studien wirklich, die zeigen, dass es bei Stress auch sehr viel auf die Interpretation ankommt. Nicht? Also Stress ist ja so ein Zustand, wo du viel Adrenalin und so weiter durch deine Gefäße schießt und du bist hochgejatzt, nicht? Du stehst unter Strom. Und das kann auch sozusagen, das kannst du interpretieren als negativ, aber du kannst es auch interpretieren als, wow, das hier ist jetzt wirklich wichtig. Das ist eine Herausforderung. Und indem ich sozusagen hier so ein bisschen erregt bin, sorgt mein Körper dafür, dass ich diese Herausforderung besser in den Griff bekomme. Mhm. Und das heißt, du kannst es anfangen, positiver zu deuten als Mittel für deine, du kannst diesen Stress als Mittel nutzen, um deine Ziele besser zu erreichen und sagen, okay, deutet darauf hin, dass mir das nicht wurscht ist. Wann sind wir gestresst? Wenn Sachen uns wichtig sind. Unsere Kinder können uns auf die Palme bringen und stressen. Oder unsere Ehefrau, meinetwegen, ja. Aber das ist, weil sie uns wichtig, diese Dinge uns wichtig sind. Oder unsere Arbeit oder so. Es ist uns wichtig, insofern Signale, du tust das Wichtiges und nutze diese Energie. Und das kann, glaube ich, sehr viel dabei helfen, Stress in den Griff zu bekommen. Und darüber hinaus gibt es da noch andere Methoden, wie Bewegung oder Meditation oder Yoga etc. Und das und dann die letzte Komponente, die man immer nennt bei Longevity, ist diese soziale Eingebundensein. Mhm. Nicht? Also sei es in der Familie oder in einem Freundeskreis oder in der Community. Und das sind die wichtigsten Faktoren. Und dann könnte man irgendwann auch über Supplements reden, nicht? Also wie Taurin oder Spermidin oder so, ob die noch was Positives on top of diese, auf dieser Basis aufbauend, ob man hier noch was Positives bewirken könnte mit gewissen Supplements, nicht? Also wie Taurin oder meinetwegen Kreatin oder was auch immer. Und darüber können wir dann gerne nochmal in einem anderen Podcast bei Interesse reden.
Sehr, sehr gerne. Da freue ich mich schon drauf. Danke für das Gespräch. Vielen Dank, dass du das Buch geschrieben hast.
Sehr gerne.
Und ja, wir sehen uns.
Danke, Stefanie.
Danke.